Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zur 8. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, der im Februar 2022 erschienen ist. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Übergreifendes Thema heute ist das Lesen. In anderen Ausgaben dieses Podcasts und auch an anderer Stelle habe ich erwähnt, dass es eines der Phänomene im Bibliothekswesen im Dachraum ist, wie wenig eigentlich das konkrete Lesen zum Thema wird. Dafür, dass wir wissen, dass die Hauptarbeit von Bibliotheken auch weiterhin das Bestandsmanagement ist und dass der Großteil der NutzerInnen in die Bibliotheken kommt, um entweder direkt dort zu lesen oder Medien auszuleihen, die dann anderswo konsumiert werden, wird das Lesen erstaunlich wenig in der bibliothekarischen Fachpresse, Weiterbildung oder auch auf Konferenzen thematisiert. Dabei sollte man eigentlich erwarten, dass Wissen darüber, wie Medien konsumiert werden, vor allem wie mit Texten gearbeitet wird, auch dabei helfen würde, Bibliotheken besser aufzustellen. Ansonsten plant man ja immer nur mit Vermutung darüber, wie zum Beispiel bibliothekarische Angebote oder auch Arbeitsplätze und Leseorte oder Medien genutzt werden. Heute bespreche ich deshalb ein Buch, in welchem untersucht wird, wie WissenschaftlerInnen in der Soziologie mit Texten arbeiten. Das ist keine originär bibliothekswissenschaftliche Untersuchung, obwohl Bibliotheken in ihr vorkommen, sondern eine soziologische. Aber eine, die auch Bibliotheken helfen kann, zu verstehen, was ihre NutzerInnen, in diesem Fall Forschende, da eigentlich machen. Thema der zweiten Ausgabe ist dann eine Studie zu den Einsatzmöglichkeiten von Bibliotherapie in öffentlichen Bibliotheken. Bibliotherapie ist der gezielte Einsatz von Literatur für therapeutische Zwecke. Im Bibliotheksbereich vor allem zur Unterstützung von Menschen beim Bewältigung von Lebenskrisen. Das ist, kurze Vorwarnung, eines meiner Steckenpferde. Ich werde dann vielleicht etwas zu persönlich. Sektion 1. Das Buch, welches ich heute als erstes besprechen möchte, ist eine Dissertation aus der Soziologie. Fragestellung war, wie Forschende mit Texten arbeiten. Also, wie sie diese benutzen, um ihre eigene Arbeit als Forschende, aber auch als Lehrende zu gestalten. Was genau sie machen, wenn sie lesen. Wo sie lesen. Wie sie die Texte verarbeiten. All das. Oder anders gesagt, wie sie Textarbeit betreiben. So heißt das Buch dann auch. Genauer, die bibliografischen Daten sind Björn Krey, Textarbeit, die Praxis des wissenschaftlichen Lesens, erschienen als Band 4 der Reihe Qualitative Soziologie 2020 bei De Gruyter. Methodisch ging Krey dabei so vor, dass er, neben der selbstverständlichen Nutzung der vorhandenen Forschungsliteratur, direkt Forschende bei der Textarbeit beobachtete. Vor allem, indem er ihre Arbeitssessions auf Video aufnahm und danach auswertete. Zudem interviewte er die Forschenden sowohl zu ihrer Textarbeit, die er nicht einfach so sehen konnte, beispielsweise in der S-Bahn, als auch zu seiner Interpretation der Videos. Konkreter Gegenstand ist dabei ein Bereich eines Soziologieinstituts, an dem der Autor selber gearbeitet hat. Er anonymisiert es, indem er es zu einem Institut an einer Science-Fiction-Universität erklärt, die zu Fragen unterschiedlicher Alien-Kulturen forscht. Aber man kann nach dem Autor in einer Suchmaschine suchen und erfährt dann schnell, um welches Institut es sich wohl gehandelt hat. Naja, wichtiger. Die Soziologie ist eine Wissenschaft, die stark mit Texten arbeitet, aber auch mit Empirie. Das gilt nicht für alle Wissenschaften, insoweit sind die Ergebnisse selbstverständlich nicht eins zu eins auf andere Forschungsbereiche zu übertragen. Und, als Vorwarnung für die, die das Buch vielleicht selber lesen wollen, der Anfang, in dem Forschungsliteratur reflektiert wird, ist in weiten Teilen unnötig. Nicht alles, aber der Autor stellt hier nochmal die Entwicklung der Schreibkulturen, Schreibstoffe und so weiter seit der Antike dar. Was nicht notwendig ist für die restliche Untersuchung, außer als Hinweis darauf, dass sich das selbstverständlich immer entwickelt. Ich hätte das Buch fast weggelegt, als ich bei diesem Abschnitt feststeckte, aber zum Glück habe ich es nicht. Noch eine wichtige Einschränkung. In dem Blick bekommt der Autor so Forschende auf unterschiedlichen Karrierestufen, also von Promovierenden bis zu Professoren sowie studentische Hilfskräfte am Bereich, die auch zur Forschungsarbeit herangezogen werden. Aber andere Studierende und deren Textarbeit selber kommen nur indirekt in den Blick, wenn Seminare untersucht werden. Diese Seminare bestehen am Bereich vor allem aus gemeinsamen Diskussionen von Texten, was auch nicht in allen Wissenschaftsbereichen normal ist. Für Hochschulbibliotheken wäre es selbstverständlich auch interessant, mehr über die Textarbeit von Studierenden zu lernen. Das liefert die Arbeit dann aber nicht. Viele Einschränkungen. Aber selbstverständlich kann man aus der Studie viel lernen. Was sind also die Ergebnisse? Erstmal, dass Lesen in der Forschung nicht einfach Lesen ist, sondern wirkliche Arbeit. Diese Arbeit wird von den Forschenden in den Interviews ständig vom Lesen anderer Literatur, namentlich Romanen, abgegrenzt. Bei Romanen würde man in der Literatur versinken können, bei wissenschaftlicher Literatur aber nicht. Arbeit heißt hier, dass sich immer wieder kleine private Räume gebaut werden, in denen dann intensiv gelesen wird. Es werden Texte ausgebreitet, mit anderen Gegenständen Barrieren gebaut, Materialien um einen herum verstreut, gewisse Rituale vorzogen, beispielsweise Tee gemacht, der zu diesem Raum dazugehört. Für unterschiedliche Orte gilt, dass dort auch unterschiedliche Räume gebaut werden. Beispielsweise beim Lesen im öffentlichen Personennahverkehr mit dem eigenen Körper und Kopfhörern, aber im Büro anders. In Bibliotheken wird von den Forschenden praktisch nicht gearbeitet. Sie werden für das Besorgen von Literatur benutzt, aber in ihnen direkt arbeiten vor allem Studierende. Arbeit, Textarbeit, heißt dann auch immer körperliche Arbeit. Texte werden angestrichen, hin und her geschoben, an sie werden Notizen und Anmerkungen gemacht. Es werden jeweils persönlich spezifische Lesehaltungen eingenommen. Auch wenn das Lesen grundsätzlich eine intellektuelle Angelegenheit ist, sind die Körper der Forschenden nicht unbeteiligt. Auch das wird in der Dissertation immer wieder als Unterschied zum Lesen von Romanen genannt. Die Räume, in denen gearbeitet wird, sind in Teilen auch temporär. Einige werden sich spontan genommen, aber viele Forschende planen ihre Lesearbeit explizit in Arbeitstage ein, teilweise in Zeitblöcke. Wann Textarbeit geleistet wird und welche genau, hängt auch von den temporären Strukturen der Universität und anderen Strukturen ab. Also vor allem, wann Semester ist und wann nicht. Und wann Anträge eingereicht werden müssen. Forschende prägen Routinen aus, wenn sie mit Texten arbeiten. Diese sind von Forschenden zu Forschenden unterschiedlich. Einige benutzen unterschiedlich farbige Marker, andere einen Stift und ein Lineal, andere wieder arbeiten nur am Bildschirm mit immer wieder der gleichen Software. Entgegen aller Überlegungen, dass das eine oder andere effektiver wäre, entwickeln alle Forschenden ihre eigenen Arbeitsroutinen. Gemeinsam ist diese Routine, neben dem, dass alle Forschende überhaupt solche Arbeitsroutinen haben, aber dass es immer genau darum geht, einen Fokus herzustellen, damit man am Text arbeiten kann. Dieser Fokus kann unterschiedliche Toleranzschwellen haben, beispielsweise mehr oder weniger Ablenkung vertragen. Dies unterscheidet sich auch für unterschiedliche Aufgaben. Einige Forschende lesen Texte, die sie nicht intensiv bearbeiten müssen, zum Beispiel im Café, andere aber auch nicht. Fokus herstellen ist ihnen wichtig, aber was genau das heißt, ist immer wieder unterschiedlich. Was Gray wichtig ist zu betonen, ist, dass sich Textstruktur und Textarbeit gemeinsam bedingen. Wissenschaftliche Literatur ist immer mehr systematisch geworden. In vielen Fällen wiederholt sich zum Beispiel der Aufbau von Texten und damit auch die Erwartung, dass zum Beispiel ein wissenschaftlicher Text einen Abschnitt zur Forschungsliteratur erhält und dort bestimmten Regeln gefolgt wird. Das Wissen darüber prägt die Arbeit der Forschenden. Die lernen, solche Texte auf bestimmte Punkte hin zu lesen. Die Struktur der Texte prägt also das Arbeiten selber. Forschungsliteratur wird, dieser Studie nach, immer auf eine Aufgabe hingelesen. Das ist kein reines Interesse an bestimmten Texten. Aufgabe können sein, die konkrete Projektarbeit, die Vorbereitung auf den Unterricht, die Arbeit an Dissertationen oder anderen Texten, Aufgaben, die von Vorgesetzten gegeben werden, das Schreiben von Anträgen und so weiter. Aber eine Aufgabe steht immer im Mittelpunkt dieser Textarbeit. Und auf diese hin werden Texte auch bewertet. Helfen Sie bei dieser Arbeit, dieser Aufgabe nicht weiter, werden Sie auch mal überflogen oder ganz weggelegt. Sicherlich haben Forschende immer auch weitere Aufgaben im Hinterkopf und schauen, ob der Text, den sie für eine Aufgabe lesen, auch zu anderen Aufgaben passt. Also ob der Text, den sie zum Beispiel für die eigene Dissertation lesen, auch in den Unterricht, den sie später zu geben haben, hineinpasst. Aber grundsätzlich ist die Arbeit am Text jeweils von der jeweiligen vorrangigen Aufgabe geprägt. Was sich in der Studie nicht findet, sind systematische Recherchen im Sinne von Recherchestrategien oder so. Forschende schauen ständig nach weiteren Texten, die sie lesen sollten, schauen dafür in Datenbanken, Zeitschriften, Katalogen nach und schicken zum Beispiel auch studentische Hilfskräfte ständig in Bibliotheken, um dort Texte zu kopieren. Aber das ist ein wichtiger Unterschied dann für die Bibliothekspraxis. Ständige Recherche ja, aber nicht unbedingt systematische Recherchen. Ein Punkt, den ich sehr relevant fand, ist der Fakt, dass Forschende nicht mit den Texten arbeiten, die vorliegen, sondern immer Objekte herstellen. Objekte heißt hier Kopien, Ausdrucke, Scans, solche Sachen. Und erst mit diesen Objekten wird gearbeitet. Sie haben zum Teil sogar Probleme damit, in Bücher zu schreiben, die ihnen selber gehören. In Bibliotheksbücher wird zumindest von diesen Forschenden in dieser Studie nicht geschrieben. Welche Objekte für die Arbeit genutzt werden, ist dann wieder von den einzelnen Forschenden abhängig. Aber was sie verbindet ist, dass sie die jeweiligen Texte erst immer in die Objektform transformieren, die sie selber bevorzugen. Und dafür ist es egal, wie der Text im jeweiligen Original vorliegt. Also ob er zum Beispiel gedruckt oder elektronisch zugänglich ist. Ob er Zeitschriftenartikel oder Beitrag in einem Sammelwerk. Der Transformationsvorgang, also der Scan oder der Ausdruck oder das Kopieren, macht aus ihm immer erst die Objektform, die jeweils bevorzugt bearbeitet wird. Teilweise werden diese Objekte auch mehrfach hergestellt. Also beispielsweise ein Text aus der Literatur für einen Antrag kopiert und bearbeitet, aber dann für die Unterrichtsvorbereitung nochmal kopiert und nochmal bearbeitet. Es braucht manchmal, so steht es bei Cray, nochmal, in Anführungsstrichen, den nackten Text. Was kann man aus dieser Studie jetzt für die Bibliothekspraxis lernen? Zuerst scheint es mir offensichtlich, dass es sich lohnt, sich mit der tatsächlichen Textarbeit von Forschenden oder auch anderen Nutzenden auseinanderzusetzen. Was machen die eigentlich mit Text? Wie nutzen sie die? Wenn Bibliotheken das wissen, können sie auch bessere Angebote für, in diesem Fall, Forschende machen. Solche Untersuchungen helfen dabei, nicht nur an sich eine Vorstellung von Textarbeit zu bekommen, sondern immer auch implizite Annahmen, die man als Bibliothekarin selber hat, zu überprüfen. Auch das macht die Planung von Angeboten und die Unterstützung der Arbeit von Forschenden einfacher. Ansonsten verfällt man wohl sehr schnell in die Falle, entweder die eigene Form der Arbeit mit Texten zu überbewerten, also zu denken, dass eigentlich alle das auch so machen, wie man es selber tut, oder aber es sich eher vorzustellen, wie Forschende das machen, anstatt auf der realen Praxis von Forschenden aufzubauen. Was die Studie macht, ist, sehr nah an die Textarbeit heranzugehen. Näher, als man beispielsweise gelangen würde, wenn man die Forschenden einfach befragt. Zudem scheint mir der Hinweis, dass die Forschenden nicht mit den Texten arbeiten, wie sie ihnen geliefert werden, sondern immer Objekte herstellen, relevant. Wenn es auch für andere Forschende stimmt, dann ist es zumindest für diese mehr oder minder irrelevant, in welcher Form die Texte in Bibliotheken vorgehalten werden, also beispielsweise gedruckt oder elektronisch. Überlegung dazu, welche Form von Bestand sinnvoller wäre und zum Beispiel, ob Digital Preferred Strategien gefahren werden sollen, gehen implizit oft davon aus, dass die Form eine Bedeutung hätte. Dass also zum Beispiel Forschende eher mit Büchern oder gerade nicht mit Büchern arbeiten wollen würden. Was Cray zeigt, ist, dass das für die Forschenden keine wirkliche Relevanz hat. Solange es irgendwie möglich ist, wird der Text genommen und dann in das Objekt umgeformt, das man selber benötigt. Man könnte sogar vermuten, dass das sogar gilt, wenn ein benötigter Text nur auf Mikrofisch vorliegt, solange der ausgedruckt oder in einen Scan verwandelt werden kann. Das hat dann Bedeutung für das Bestandsmanagement. Nicht zuletzt ist der Fakt interessant, dass die Forschenden ständig recherchieren, aber nicht systematisch. Ich weiß, die erste Reaktion darauf wird sein, darüber nachzudenken, wie man die Forschenden dazu bringen kann, bei der Recherche systematischer vorzugehen. Mehr Informationskompetenzangebote, zugeschnitten auf Forschende oder so. Aber ich würde anmerken, dass die Forschenden ja auch schon so immer genug zu lesen haben und auch erfolgreich in ihrer Arbeit sind. In dieser Studie schreiben sie ja schon an ihren Dissertationen oder sind Professoren. Die Vorstellung von Bibliotheken, dass Forschende immer nach den relevantesten Texten suchen würden und ihre Arbeit besser würde, wenn sie immer genau diese finden, ist halt so eine Vorstellung von wissenschaftlicher Arbeit, die ich oben angesprochen habe. Das stellt man sich schnell mal so vor, aber es trifft nicht auf die tatsächliche Praxis zu. Forschende haben, wenn sie soweit sind, an Hochschulen angestellt zu sein, schon ihre Praxis der Recherche entwickelt, mit der sie zurechtkommen. Sicherlich. Man kann sich immer Gedanken machen, wie man diese Praxis verbessern helfen kann. Aber das wird immer nur in bestimmten Fällen eine Wirkung haben. Relevant erscheint mir, dass Bibliotheken diese Erkenntnis als Hinweis darauf nehmen, wie wichtig es ist, funktionierende Recherchewerkzeuge und gute Metadaten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie die Forschenden in ihrer Einrichtung bei der Recherche unterstützen wollen, müssen Sie wohl die Verantwortung übernehmen, Ihre Recherchetools so zu wählen und zu entwickeln, dass sie frei von anderen Interessen gute Rechercheergebnisse liefern. Ist das ein Aufruf, sie nicht einfach einzukaufen, sondern in Bibliotheken zu entwickeln und selber zu betreiben, so dass Bibliotheken auch wieder wissen, was eigentlich passiert, wenn NutzerInnen zum Beispiel in ihren Katalogen oder Discovery-Systemen suchen? Ja, genau das ist es. Mir scheint, wenn man auf der Arbeit von Cray aufbaut, dass Bibliotheken Forschenden so besser helfen können, die für sie notwendigen Texte zu finden, als durch noch mehr Informationskompetenzschulung. Interlude. Im Interlude kurz der Hinweis, dass die 5. Ausgabe, genauer Ausgabe 1, Jahrgang 3, des studentischen Magazins des Departments Information der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, das API-Magazin, erschienen ist. Mein Eindruck ist, dass die Zeitschrift vor allem dafür genutzt wird, um gute Studierendenarbeiten zu publizieren. Aber vielleicht tue ich der Redaktion da Unrecht. Zumindest ist es geprägt von Texten, die auf Erfahrung von Studierenden in Hamburg basieren. Berichte von Praktika, von Exkursionen und Austauschsemestern. Sowie kurzen Beiträgen zu Themen aus der Studien- und Berufspraxis. Die Homepage des API-Magazins ist komplex, deswegen nenne ich sie hier nicht. Man kann das schnell in DuckDuckGo oder anderen Suchmaschinen finden. Sektion 2. Thema dieser Sektion ist die Bibliotherapie. Das ist ein Thema, auf das ich immer wieder zurückkomme, aber das ansonsten erstaunlich wenig abhebt. Die Studie, die ich hier bespreche, zeigt zumindest, dass das nicht so ungewöhnlich ist. Okay, bibliografische Angaben zuerst, dann kurz, was Bibliotherapie eigentlich ist. Name der Studie ist Systematic Literature Review of the Bibliotherapy Practices in Public Libraries in Supporting Communities Mental Health and Wellbeing. Erarbeitet wurde sie von Noor Yaswani Sanal Abdin, Norisha Shaifuddin und Vansatria Vanmot Saman, alle an der Universität Technologie Mara in Malaysia. Veröffentlicht in der Public Library Quarterly als Latest Articles, also noch ohne Heftnummer und Seitenzahl. Was ist Bibliotherapie? Bibliotherapie ist der Einsatz von Literatur als Therapie. Sowohl geplant, also als Teil von begleiteten Therapien, als auch selbstgesteuert, also von Personen selber ausgewählt, ohne explizite Therapiepläne. Literatur ist hier alles, was im Bibliothekswesen als Belletristik kategorisiert wird und einiges mehr. Romane, Kurzgeschichten, Lyrik, aber auch Selbsthilfebücher oder Autobiografien. Bibliotherapie steht dabei in einer Reihe mit anderen Therapieformen wie Kunsttherapie oder Musiktherapie. Eingesetzt wird sie zum Beispiel bei psychologischen oder emotionalen Problemen, aber auch zur persönlichen Verarbeitung von Krisensituationen oder sozialen Problemen. Beispielsweise, wenn Personen Probleme damit haben, Trauerfälle zu verarbeiten, sich auf medizinische Operationen vorzubereiten, aber auch den Weg zurück in die Gesellschaft zu finden nach langen Krankheiten, dann kann Bibliotherapie als eine Form von niedrigschwelliger Therapie eingesetzt werden. Sie ersetzt keine anderen Therapien oder Medikamente, aber sie ist erfolgreich. In der therapeutischen Praxis werden Texte benutzt, die Menschen bei ihren jeweiligen Herausforderungen helfen sollen. Das kann beispielsweise heißen, dass die Figuren in einem Buch ähnliche Probleme durchleben wie die betreffende Person. Aber das ist nur ein ganz einfaches Beispiel. Grundsätzlich geht es darum, dass die Verarbeitung von Literatur durch eine Person eine therapeutische Funktion hat. Wobei, wie bei aller Auseinandersetzung mit Literatur, diese Arbeit vor allem von der jeweiligen Person selber geleistet wird. Aber sie kann dabei unterstützt werden. Wieder in der therapeutischen Praxis kann das dann beispielsweise heißen, in Gruppen gemeinsam zu lesen und Literatur zu besprechen oder auch Reading-Aloud-Gruppen zu bilden, aber oft auch einfach ein betreffendes Buch zu lesen. Es gibt grundsätzlich zwei Richtungen der Bibliotherapie. Diejenige, die Teil von Therapie ist, also von TherapeutInnen betreut wird, und diejenige, die selbst gesteuert ist, also von Personen selber durchgeführt wird, die dabei unterstützt werden können. Aber, das wird jetzt gleich nochmal Thema, so richtig glasklare Definitionen gibt es nicht. Gerade die zweite Richtung ist aber etwas, was Bibliotheken selbstverständlich als ihre Aufgabe ansehen können und es in anderen Ländern auch tun. Es ist aber nicht selten, dass diese beiden Richtungen miteinander verwechselt werden. Was ich an der Bibliotherapie immer interessant finde, ist, dass sie tatsächlich recht intensiv untersucht wird. Nicht unbedingt in der bibliothekarischen Literatur. Aber zum Beispiel in der medizinischen Forschung oder der Forschung zur Therapie an sich ist sehr oft gezeigt worden, in hart wissenschaftlichen Studien, doppelblind reviewed und so weiter, vorher von Ethical Boards begutachtet, oft mit Methoden und Ansätzen, die sonst eingesetzt werden, um zum Beispiel die Wirksamkeit von Medikamenten zu untersuchen, dass Bibliotherapie positive Wirkung hat. Menschen werden durch Literatur dabei unterstützt, mit Krisen umzugehen, sich auf Veränderungen vorzubereiten oder auch Therapieziele zu erreichen. Sowohl, wenn die Bibliotherapie angeleitet ist, beispielsweise in Lesegruppen, als auch, wenn sie selbst organisiert ist. Und das unterscheidet Bibliotherapie von praktisch allem anderen, was im Bibliotheksbereich sonst thematisiert wird. Ob die Leseförderung von Kindern in Bibliotheken etwas bringt oder Bibliothekscafés oder die Fernleihe effizient organisiert ist. All das ist weniger genau untersucht als die Bibliotherapie. Und dennoch ist sie fast nie Thema in bibliothekarischer Literatur im Dachraum. Okay, langes Vorwort, aber ich hatte am Anfang auch gesagt, es ist ein persönliches Steckenpferd. Jetzt zur Studie. Abidin et al. Stellen in einer systematischen Review zusammen, was über die Praktiken von öffentlichen Bibliotheken im Bereich Bibliotherapie bekannt ist. Unsere KollegInnen aus den Medizinbibliotheken würden bestimmt anmerken, dass die Studie keine eigentliche Systematic Review ist, sondern eher eine Narrative Review, weil nicht ganz klar ist, wie die Auswertung der Literatur genau stattfand. Auch ist die eigentliche Recherche zwar methodisch, aber zum Teil auch murky, aber okay. Gleichzeitig ist die Studie mit dem normalen Bias so vieler Systematic oder Narrative Reviews im Bibliothekswesen beschlagen. Hier wird fast nur englischsprachige Literatur ausgewertet. Die Ergebnisse sind also nicht vollständig in den Dachraum zu übertragen. Aber trotzdem ist aus der Studie einiges zu lernen. Ausgewertet wurden am Ende 32 Studien über öffentliche Bibliotheken und Bibliotherapie. Was waren die Ergebnisse? Zuerst wird klar, dass Bibliotherapie im Bibliothekswesen und der Bibliothekswissenschaft eher ein Thema ist, von dem, so Abidin et al., man zwar gehört hat, aber nicht so richtig weiß, was es ist. Wie schon gesagt, auf der einen Seite ist bekannt, dass es eigentlich große Potenziale hat, sowohl für die NutzerInnen als auch für Bibliotheken. Auf der anderen Seite fehlen klare Definitionen und ein Verständnis davon, was Bibliotherapie so richtig sein kann. Insbesondere gibt es eine immer wieder festgestellte Aversion von Bibliotheken, Bibliotherapie praktisch umzusetzen. Der Satz von BibliothekarInnen, dass sie keine TherapeutInnen wären, ist offenbar so verbreitet, dass er in mehreren Texten angeführt wird. Das ist, kurz, auch meine Erfahrung im Dachau. Otke Resultat. In einer Anzahl von Ländern sind trotzdem Strukturen für Bibliotherapie in öffentlichen Bibliotheken aufgebaut worden. Das ist von Land zu Land anders, aber drei Modelle stechen hervor. Einmal die Books on Prescription Modelle in Teilen Großbritanniens, in denen Bibliotheken mit Health Authorities zusammenarbeiten, um passende Literatur in Bibliotheken anzubieten und auch direkt auf diese hinzuweisen. Das ist oft Selbsthilfeliteratur. Das andere Modell ist Reading and Use Services, bei denen Wellbeing im Mittelpunkt steht. Hier wird Literatur vor allem angeboten, um freiwillig genutzt zu werden, aber auch ein Raum geschaffen, in dem über diese Literatur gesprochen werden kann. Fokus ist immer, dass Menschen mit mentalen oder anderen Problemen empowered werden sollen, ihren Alltag zu gestalten. Das dritte Modell ist das Get into Reading, bei dem in Gruppen über Literatur gesprochen und diese verarbeitet wird. Während die beiden ersten Modelle die Bibliothek im Mittelpunkt haben, ist diese im dritten Modell Infrastruktur zur Unterstützung, während die Arbeit in den Gruppen von TherapeutInnen geleistet wird. Wie schon erwähnt, gibt es erstaunlich oft Ablehnungen von Seiten von BibliothekarInnen, wenn es um Bibliotherapie geht. Weit verbreitet sind offenbar Zweifel, ob Bibliotheken diese anbieten können. Wie schon angedeutet, die Wissenschaft hat eigentlich gezeigt, dass das geht und sinnvoll ist. Aber das ändert offenbar nichts daran, dass diese Zweifel immer und immer wieder geäußert werden. Hinzu kommt, dass in der Literatur offenbar oft diskutiert wird, dass in Bibliotheken immer wieder vermutet wird, dass BibliothekarInnen nicht das notwendige Wissen und die notwendigen Skills hätten, um erfolgreich Bibliotherapie durchzuführen. Aber es ist aus der Literatur auch nicht klar, welche Skills das genau sein sollten. Die Autorinnen zeigen, dass, wenn es um tatsächliche Kompetenzen geht, vor allem besprochen wird, dass ein Grundwissen über Psychologie und halt Bibliotherapie konkret vorhanden sein sollte. Aber dieses Grundwissen, das vor allem notwendig wird, wenn es um therapeutisches Handeln geht, ist nicht unbedingt notwendig, wenn es darum geht, einen Raum zu gestalten und aufrechtzuerhalten, in dem Literatur genutzt und verarbeitet werden kann. Ein relevanter Punkt ist, und auch das zeigen die Autorinnen, dass Bibliotheken in vielen Fällen der selbstgesteuerten Bibliotherapie eh schon als Basis dienen. Wenn Menschen, oft ungeplant, aber nicht nur, Literatur benutzen, um ihre Krisen zu verarbeiten, vom Tod Angehöriger über Jobwechsel oder das Einleben in neuen Städten, dann ist der Ort Bibliothek und der Bestand der Bibliotheken oft eh schon die Infrastruktur, die dafür genutzt wird. Was eine Beschäftigung mit der Bibliotherapie machen kann, ist diese jetzt mehr zu planen und beispielsweise bei der Bestandsentwicklung oder dem Umbau von Bibliotheken zu beachten. Es ist also oft gar keine große Erweiterung oder Neuerfindung der Bibliothek, sondern nur eine bessere Beobachtung und Planung dessen, was auch so passiert. Die Review erinnert auch daran, dass Bibliotheken sich als Community-Einrichtung verstehen und dass in diesem Rahmen Bibliotherapie als eine Form von Literaturauswahl und Beratung für die Mitglieder der jeweiligen Community verstanden werden kann, die mentale Probleme haben oder durch Krisensituationen gehen. In ihrer Conclusion betonen die Autorinnen dann auch nochmal, dass es vor allem eine Wahl der einzelnen Bibliothek und Bibliothekarinnen ist, ob sie die Bibliothek als Ort der Bibliotherapie verstehen wollen oder nicht. Wenn sie das wollen, dann sollten sie Verbindung zu Healthcare-Providers aufnehmen und gleichzeitig das notwendige Grundwissen erlernen. Normalerweise versuche ich hier im Podcast am Ende zu sagen, was eine Studie für die Bibliothekspraxis bedeutet. Aber ich denke, das ist jetzt auch schon so klar geworden. Deshalb würde ich hier gerne thematisieren, was solche Studien auch für die, Forschungspraxis an Bedeutung haben können. Das Thema Bibliotherapie begleitet mich jetzt schon seit Jahren. Mehrfach habe ich versucht, dazu Projekte aufzusetzen, immer sehr praktisch gedacht. Das Wissen dazu, wie Bibliotherapie aufgesetzt werden kann, ist ja schon da. Es gibt, wenn auch vor allem in Englisch, genügend Einführungen, aber auch Projektberichte. Mit dem Buch Bibliotherapy 2018, herausgegeben von Sarah McNeil und Liz Prefster bei Facet Publishing London, gibt es auch praktisch ein aktuelles Handbuch dazu. Und wie schon gesagt, dass Bibliotherapie eine niedrigschwellige, recht einfache und erstaunlich effektive Methode ist, um Menschen mit Mental Problems oder in anderen Krisensituationen zu unterstützen, ist auch schon seit Jahren mehrfach nachgewiesen worden. Mir scheint eigentlich klar, dass es zu Bibliotheken gehört. Und persönlich denke ich, dass es ein wichtigeres Arbeitsfeld von öffentlichen Bibliotheken wäre, als vieles, was sonst so als mögliche Aufgaben angedacht wird. Ich wollte jetzt schon mehrfach vor allem Projekte aufgleisen, die das Wissen über Bibliotherapie und wie sie in öffentlichen Bibliotheken genutzt werden können, halt systematisiert im Dachraum verbreitet. Insbesondere sollte es darum gehen, zu zeigen, was entweder einzelne Bibliotheken machen können oder Infrastruktureinrichtungen wie kantonale Fachstellen. Jetzt gibt es Leute, die denken, man könnte an einer Fachhochschule einfach so forschen, wenn man etwas wichtig findet. Oder aber man könnte interne Mittel der jeweiligen Fachhochschule nutzen. Aber das stimmt nicht. Interne Mittel für Forschung gibt es nicht und einfach so forschen darf man auch nicht. Alles, was an Fachhochschulen geforscht oder in Projekten durchgeführt wird, muss durch andere Mittel finanziert werden. Diese Mittel können von Stiftungen kommen, aus der Forschungsförderung, aber oft nicht aus der, die für die Universitäten wichtig ist, weil man praktisch an die nicht herankommt, oder zum Beispiel durch Aufträge von Bibliotheken selber. Und daran bin ich in den letzten Jahren immer wieder gescheitert. Das Thema ist da, das Projekt ist da. Es ist sinnvoll, aber die potenziellen Geldgeber lehnen immer wieder ab. Was mir bei diesen Ablehnungen immer wieder begegnet ist, ist ein mehr oder minder direkter Widerstand von Bibliotheken. Wenn die mitentscheiden durften oder von potenziellen Geldgebern gefragt wurden, gab es immer wieder Ablehnung. Es wurde gesagt, dass, nochmal, BibliothekarInnen keine TherapeutInnen sind. Es wurde abgestritten, dass Bibliotheken solche Arbeit umsetzen könnten. Es wurde behauptet, dass man es schon mal versucht hätte und es nicht wirklich geklappt hat. Also was. Und auch wenn ich mit KollegInnen über Bibliotherapie gesprochen habe, gab es sehr oft sehr schnell die Haltung, mehr oder minder laut zu sagen, dass das in Anführungsstrichen bei uns nicht funktioniert. Ein wenig hat mich das schon frustriert. Zum einen stimmt es ja nicht. Wenn Bibliotheken in Aotearoa Neuseeland oder Wales das können, können das selbstverständlich auch Bibliotheken im Dachraum. Meine Vermutung ist oft, dass ich es einfach nicht richtig erkläre oder falsch darstelle. Was jetzt die Review von Aberdeen et al. Zeigt, ist aber, dass es offenbar eine normale Reaktion ist. Offenbar streiten BibliothekarInnen oft in verschiedenen Zusammenhängen ab, dass ihre Bibliothek oder Bibliotheken im Allgemeinen Bibliotherapie anbieten können. Der Widerstand ist strukturell, auch wenn jetzt nicht klar ist, wieso eigentlich. Aber für mich eröffnet sich für die Forschung so eine neue Forschungsfrage. Was ist das strukturelle Problem für öffentliche Bibliotheken und BibliothekarInnen mit der Bibliotherapie? Was ruft diese Ablehnung hervor? Auffällig ist ja, dass Bibliotheken alle möglichen Formen neuer Angebote anstreben und sich ansonsten auch viel Einfluss zuschreiben im Leben von Menschen und der Gesellschaft. Aber gerade hier, wo klar ist, auf der Basis peer-reviewter Forschung, dass die Bibliothek wirklich einen positiven Einfluss im Leben von Menschen haben kann, verweigern sie sich. Mir hilft es weiter. Ich muss zugeben, nach der letzten Ablehnung eines Projektes zur Bibliotherapie habe ich das Thema eigentlich frustriert weggelegt. Ich kann meine Zeit nicht mit Themen verbrauchen, bei denen ich nicht weiterkomme. Auch strukturell nicht, weil ich Drittmittel für die Forschung einwerben muss. Aber durch die Review weiß ich jetzt, dass die Ablehnung des Themas Bibliotherapie offenbar im Bibliothekswesen angelegt ist. So kann ich zumindest darüber nachdenken, wieso genau, und dann eventuell, hoffentlich, doch einen Weg für Drittmittel für dieses Thema finden. Okay, das war die Ausgabe 8 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Diesmal am Ende mit Anmerkungen über die Probleme, die man so als Forschender in dieser Wissenschaft hat. Ich hoffe, Sie interessieren sich trotzdem auch für die nächsten Folgen. Bis dahin lesen Sie ruhig mal ein bisschen Lyrik. Stay by me.